Wir beginnen unser Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, wir beginnen miteinander die Lesung nach Lutherbibel. Lesung Lukas 5, 1 bis 11. Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er ein in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische, und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkte ihren Gefährten, die im anderen Boot waren: Sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Ja, lasst uns gemeinsam aufstehen und beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir ganz herzlich danken, auch heute für dieses Wort, was wir jetzt lesen und auch anschließend noch hören werden. Wir wollen dir danken, dass wir, Herr, heute uns wieder in freien Stücken, in Freiheit versammeln dürfen. Und wir sind gespannt, was du wieder in unserem Herzen tust, auch heute. Ja, wir wollen dir danken für die Veränderungen am Herz, Sinne und Verstand. Wir wollen dir danken, Herr Jesus, wie wir gerade jetzt gehört haben. Du bist ins Boot gestiegen und hast vom Boot aus das Evangelium gepredigt. Und wir lesen und haben gelesen, Vers 8, als Petrus das sah, dieses Wunder, die Not, die auch Petrus in seinem Herzen hatte mit den Fischen, und diese ganzen Netze voll waren, da hast du ihn überführt, Herr Jesus. Da fiel Petrus nieder und sprach: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und Herr Jesus, der erste Schritt zur Besserung ist Sündenerkenntnis. Und er hatte erkannt und später auch bekannt, dass er ein großer Sünder ist. Und Herr Jesus, so ist es auch heute. Und so wollen wir dich auch heute bitten, Herr. Du hast dich die Not auch seiner angenommen, so nimmst du dir auch die Not unser an. Du siehst, Herr Jesus, wo wir stehen, wo wir gehen, mit was wir beschäftigt werden. Wir wollen dir doch vertrauen. Wir wollen, Herr Jesus, dir vertrauen. Hilf, dass unser Unglaube dir gegenüber abnimmt, dass wir dir mehr vertrauen und glauben können. Und mach uns mutig, dir nachzufolgen. Herr Jesus, lass auch deinen kostbaren Glauben in unserem Herzen zunehmen. Ach, Herr Jesus, so wie du die ersten Jünger berufen hast, so tust du dies wieder heute auch. Und wir flehen dich an, Herr, schenke noch in unserem Land Buße, echte Buße, echte Umkehr, damit viele Menschen zum wahren, lebendigen Glauben kommen. die Wiedergeburt erfahren. Besonders flehen wir dich für unsere Familien, unseren Freundeskreis, ja, all die Menschen, die in Deutschland, Österreich, Ungarn, Schweiz leben und die anderen Länder auch. Wir flehen dich um noch Buße und Umkehr, Herr. Wir wollen dir dafür ganz herzlich danken. Wir wissen und glauben, Herr Jesus, du bist der Sieger auf Golgatha für Zeit und Ewigkeit. Amen.
Ja, ich freue mich ganz, ganz besonders, wieder in eurer Mitte zu sein. Ich möchte euch ganz herzlich grüßen von meiner Heimatgemeinde, aus der Gemeinde Golgatha in Nürnberg, und ganz besonders einen großen Gruß und herzlichen Gruß von dem Team der Bibelmission. Und wir freuen uns, dass wir gemeinsam diesen Dienst tun dürfen, den Dienst Gottes Wort zu verkündigen, den Menschen das weiterzugeben, was Leben gibt. Und nochmal, mein Name ist Peter Tös, für den einen oder den anderen, der mich noch nicht kennt. Und ich freue mich, gemeinsam im Worte Gottes zu wachsen. Es geht ja nicht darum, derjenige, der hier vorne steht, dass er den anderen zeigt, wie es richtig geht, sondern dass derjenige, der hier vorne steht, ist selbst im Wachstum. Im Wachstum dorthin, wo Christus uns haben möchte. Und darum freue ich mich, dass wir gemeinsam im Worte Gottes uns hineinversetzen können ins Wort Gottes, um zu erfahren, was Gott uns sagen möchte. Und heute möchte ich mit euch einen Text betrachten aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1, Verse, ich würde ab 35 anfangen, bis Ende des Kapitels, bis 51. Johannes, Kapitel 1, Verse, ab Vers 35. Es geht hier die Begebenheit ganz am Anfang des Evangeliums. Johannes beschreibt am Anfang, wer Jesus tatsächlich ist, woher er kommt und was seine Bestimmung ist. Gleich in den ersten Kapitel dürfen wir das schon erfahren. Und Johannes hier setzt an mit dem Zeugnis des Johannes, des Täufers. Davor war Jesus bei ihm zur Taufe, und Johannes weist auf diesen Menschen hin und sagt, das ist das Lamm Gottes. Und nun steigen wir in diesen Text hinein, ab Vers 35. Am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei seiner Jünger. Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er, siehe, das Lamm Gottes. Und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, sprach er zu ihnen, was sucht ihr? Sie sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer, wo wohnst du? Er spricht zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen und sahen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt den Gesalbten. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus aber sah ihn an und sprach, du bist Simon, Jonas Sohn, du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt ein Stein. Am folgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa reisen. Da findet er Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Und Nathanael spricht zu ihm: Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh. Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen und spricht von ihm: Siehe, ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach zu ihm: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du glaubst, weil ich dir sagte, ich sah dich unter den Feigenbaum? Du wirst Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Soweit der Bibeltext. Meine Predigt heißt: Komm und sieh, wenn Jesus Menschen ruft. Es ist sehr interessant, dass das Glaubensleben, es ist immer geprägt von Begegnungen. Begegnungen mit wem? Mit Jesus Christus. Wenn wir auf unser Leben schauen, wenn wir im Glauben sind, so ist es immer und immer wieder Begegnungen mit Jesus, die unseren Glauben prägen. Und Jesus ruft jeden Menschen. Der Ruf, Jesus nachzufolgen, gilt für einen jeden Menschen auf der Welt. Es gibt keinen Menschen, der von diesem Ruf ausgenommen ist. Jeden Menschen. Und interessant, dass Jesus zu jedem Menschen seinen eigenen Ruf hat. Es gibt keinen Standardruf. Es gibt keine Standardbekehrung. Es gibt keinen Standardglauben. Alles ist persönlich. Und hier sehen wir, wie Johannes diese Begegnung, diesen Ruf beschreibt. Wir haben hier in diesem Kapitel das erste Folge mir nach. Wir haben hier in diesem ersten Kapitel des Johannes das erste Zeugnis über Jesus. Siehe das Lamm Gottes. Und wir sehen und wir hören hier das erste Komm und sieh. Jede Begegnung offenbart eine Seite Jesu. Und lasst uns mal das gemeinsam mal anschauen. Jesus ruft echte Menschen. Jesus ruft Menschen zu sich. Und der erste, auf den wir den Blick richten möchten, das ist der Andreas. Andreas war einer der Jünger des Johannes des Täufers. Eigentlich hatte Johannes gar keinen Auftrag und keine Aufgabe, Jünger zu haben. Aber was verkündigte Johannes? Er verkündigte das Reich Gottes, das Kommen des Messias. Er sagte: Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße. Und Menschen, die daran glaubten, die haben sich zu Johannes gesellt und haben erforscht, die haben sich gefragt: Bist du der Messias? Auf wen warten wir? Auf wen weist du hin? Und Johannes, als Jesus vorbeigeht, sagt er: Siehe, das ist das Lamm Gottes. Und die Jünger, die gesucht haben, die haben verstanden: Unser Platz ist nicht mehr hier, sondern wir müssen ihm nachfolgen. Andreas war einer der Suchenden. Mit einem anderen Jünger, von dem wir auch wissen und verstehen, dass es der Johannes ist, der das Evangelium geschrieben hat. Und diese zwei sind hellhörig. Andreas, von seinem Charakter, wenn wir im Neuen Testament lesen, werden wir verstehen, dass es ein ganz, ganz stiller und ruhiger Mensch ist, der nicht nach vorne drischt, der sich nicht nach vorne zeigt oder der sich irgendwie beweist, sondern ist ganz stiller. Aber er hat eine ganz besondere Eigenschaft. Er bringt Menschen zu Jesus. Und so einen stillen Menschen ruft Jesus. Aber er ist ein Suchender, er ist aktiv. Und als er diesen Hinweis mitbekommt, den Johannes ihm gibt, so sind diese zwei unterwegs. Was machen die? Die laufen Jesus hinterher. Die schreien nicht, ey, warte mal ganz kurz. Nein, sie laufen hinterher. Weil wir lesen hier, als Jesus sah, dass sie ihm nachfolgten. Habt ihr schon mal das Gefühl gehabt, ihr lauft und hinten folgt euch jemand, ohne euch zu rufen, überall. Man merkt das schon, oder? Man hat so gesagt. Jesus spürt das. Und er dreht sich um. Dreht sich um, da stehen zwei junge Männer. Was ist die Frage, die Jesus hier stellt? Was würden wir antworten in dem Fall, wenn uns jemand folgt? Hey, was willst denn du? Wer bist denn du? Was ist los? Warum folgst du mir? Aber es ist interessant, was Jesus hier fragt. Jesus sagt, was sucht ihr? Jesus wusste, dass sie suchend waren. Und seine Frage ist ganz entscheidend. Was sucht ihr? Diese Frage stellt Jesus uns persönlich allen. Was suchst du, wenn du Jesus nachfolgst? Du hast von Jesus gehört. Du hast vielleicht ein neues Testament, eine Bibel bekommen, eine Broschüre, die auf Jesus hinweist. Was suchst du bei Jesus? Was willst du von Jesus wissen? Was suchst du? Was möchtest du über ihn erfahren? Und diese zwei Jünger, die sagen, die fragen nicht, bist du der Messias? Das ist auch sehr interessant. Sie stellen eine Gegenfrage. Und diese Frage lautet, wo wohnst du? Es ist nicht einfach nur eine Frage, wo bist du gemeldet oder wo schläfst du gerade? Wo wohnst du hat eine tiefe Bedeutung. Wenn wir das Leben Jesus anschauen, können wir sagen, unter welcher Adresse Jesus gemeldet war? Geboren in Bethlehem, aufgewachsen in Nazareth. Weiter. Gestorben auf Golgatha, ne? 3 Jahre lang hatte Jesus keinen Wohnsitz. Und die Jünger fragen ihn, wo wohnst du? Diese Frage hat viel weiteren, tieferen Sinn. Und zwar, sie wollten wissen, Jesus, wo bist du zu finden, wenn man dich sucht? Jesus war gerade irgendwo, wahrscheinlich bei irgendjemandem in der Herberge oder bei irgendjemandem auf Quartier, keine Ahnung. Aber er hatte keinen festen Wohnsitz. Und Jesus lädt diese Jünger ein und sagt, kommt und seht. Kommt und seht, wo ihr mich finden könnt. Kommt und seht, wo ich erreichbar bin, wenn man mich braucht. Jesus lädt diese zwei Jünger nicht einfach nur zu sich zu kommen und zu schauen, ah, hier wohnt er, okay, morgen kommen wir wieder. Nein, Jesus lädt sie ein, zu erfahren, was Jesus tatsächlich ist und wo er zu finden ist. Und im Psalm sagt Gott zu uns, Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Gott ist spürbar, erfahrbar. Gott sagt, komm, ich lass dich darauf ein, erkenne, fühle, erfahre. Jesus ruft uns zur Nachfolge. Und Nachfolge, das ist kein Druck, es ist eine Einladung. Die Jünger wollten Jesus erfahren, wollten ihn kennenlernen, wollten wissen, ob er der Messias ist. Und Jesus sagt, komm mit. Er zwingt niemanden. Auch heute ruft Jesus und sagt, wenn du mich suchst, dann komm und sieh, wo ich bin. Sieh, wo ich zu Hause bin. Wo ich erreichbar bin. In welcher Gesellschaft man mich finden kann. Oder wo nicht. Und Jesus fragt dich heute, was suchst du wirklich bei mir? Und wenn du ihn suchst, so wird er sich von dir finden lassen. Und diese zwei Jünger, die verbringen den ganzen Tag bei ihm. Sie sehen, sie schauen, wo er ist, was er ist. Und diese Erfahrung, die diese beiden Jünger machen, die verändert ihr Leben. Komplett. Und das ist interessant. Ich weiß nicht, was du als erstes gemacht hast, als du Jesus kennengelernt hast, als du erfahren hast, dass Jesus der Messias ist, als Jesus, wo Jesus zu finden ist. Leider war es bei mir so, dass ich sehr egoistisch war. Ich war damit beschäftigt, als ich Jesus mein Leben übergab, mich darüber zu freuen, dass er mein Leben gerettet hat, dass er meine Sünden vergeben hat. Und ich habe mich gefreut. Aber ich habe nicht das getan, was Andreas getan hat. Das Erste, was Andreas tut, nach der Erfahrung, nach der Begegnung mit Jesus, er denkt an seinen Bruder. Und er sagt, er ist auch ein Suchender. Er braucht auch Jesus. Und er läuft hin und sagt, du, wir haben den Messias gefunden. Wir haben den gefunden, auf den wir warten, der unser Leben verändert. Und er schleppt ihn mit. Er schleppt ihn mit zu Jesus. Stellt ihn hin. Und Petrus ist komplett anders, oder? Wenn wir die Geschichte von Petrus in... es gibt keinen anderen Apostel oder Jünger Jesu, von dem es so viel Charaktereigenschaften drinstehen als Petrus. Impulsiv. Also ehrlich gesagt, mit Petrus, wenn man eine wichtige Aufgabe erledigen muss, würde man nicht hingehen. Weil du kannst mit ihm nicht rechnen. Er kann heute hoch sein, morgen tief, macht da Fehler, drauf los, mit dem Kopf, mit der Stirn durch die Wand. Eigentlich nicht zu gebrauchen. Oder? So einen würden wir niemals eine verantwortungsvolle Aufgabe geben, oder? Oder sagen, ey, mit dir will ich etwas erreichen. Dann eher lieber so einen stillen, verlässlichen, auf den man sich verlassen kann, oder? Ist so. Aber Jesus möchte auch ihn gebrauchen. Er ruft auch ihn. Und er beruft ihn. Und als Petrus da ist, was sagte Jesus zu ihm? Du bist Simon. Ich weiß nicht, ob Petrus sich vorher vorgestellt hat, ob Andreas ihm schon erzählt hat, dass er einen Bruder hat oder nicht. Aber Jesus spricht ihn genau mit Namen an und er sagt, du bist Simon, Jonas Sohn. Schon wieder Worte, die eine viel tiefere Bedeutung haben, als einfach nur Peter Tövs. Dein Vater war Gerhard. Das ist viel tiefer. Er sagt, ich weiß, wie du heißt. Ich weiß, aus welchem Haus du kommst. Was in dich hineingelegt ist. Aus welcher Familie du kommst. Welche Prägung du hast. Und was in dir drin ist. Ich möchte dir einen neuen Namen geben. Ich weiß ganz genau, dass du mit dem Kopf durch die Wand gehst. Ich weiß, dass du einen Fehler nach dem anderen begehst. Ich weiß, dass du nicht zuverlässig bist. Ich will dich verändern. Ich will aus dir etwas Festes machen. Ich will auf dir meine Gemeinde bauen. Der Fels. Jesus möchte dich verändern. Jesus ruft dich heute auch. Auch wenn du voller Fehler bist. Auch wenn du unzuverlässig bist. Bei Jesus geht es nicht darum. Weil er weiß ganz genau, wie du bist. Warum? Weil er dich geschaffen hat. Und er sagt, es ist okay so. Es ist okay, dass du ungenügend bist. Es ist okay, wenn du in der Gesellschaft nicht anerkannt bist. Es ist auch okay, wenn du ständig von einem Fettnäpfchen ins andere trittst. Aber ich möchte dich auch gebrauchen. Ich möchte dich verändern. Ich möchte aus dir etwas anderes machen. Und Paulus in Philipper 1, Vers 6 beschreibt das so wunderbar. Der in euch angefangen hat, das gute Werk. Die Veränderung eines Menschen geschieht nicht durch mich. Meine Veränderung und deine Veränderung, die geschieht nicht durch meine oder deine Hände. Nicht durch meinen Vater. Nicht durch meine Mutter. Nicht durch den Lehrer. Nicht durch das Vorbild, das mich vielleicht geprägt hat. Nein. Die Veränderung geschieht nur durch Gott. Der, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis auf den Tag Jesu Christi. Der bleibt dabei. Der verändert dich. Er möchte dich verändern. Und er ruft dich zur Nachfolge. Er sagt, komm, ich möchte deine Fehler, deine Lücken, dein Versagen aufnehmen und es ausfüllen, vollkommen machen. Gott gebraucht stille Zeugen wie Andreas und ungestüme Charaktere wie Petrus. Er möchte sie in seinem Reich gebrauchen. Verstehe ich mich bitte richtig? Er möchte uns nicht haben. Er möchte uns gebrauchen. Dieser Ruf, den Gott macht, hat zwei Wirkungen. Das eine, wenn Jesus ruft, er reinigt uns, verändert unser Leben, aber er möchte uns gebrauchen. Kein einziger Christ ist dazu berufen, einfach nur in den Reihen zu sitzen, in der Gemeinde, in der Kirche. Kein einziger. Es gibt keinen einzigen berufenen Christen, der für einen Stuhl oder eine Bank in der Kirche vorbestimmt ist. Sondern er möchte uns in seinem Reich gebrauchen. Und Jesus ruft diesen Petrus, den Ungenügenden. Und wie viele Auseinandersetzungen hatte Jesus mit ihm? Einmal spricht Jesus zu ihm, das hat dir nicht jemand offenbart, sondern der Geist Gottes hat dir offenbart, wo Petrus sagt, du hast Worte des ewigen Lebens, wo sollen wir hingehen? Und im anderen Moment spricht Jesus, geh von mir, Satan. Jesus verändert ihn zu einem Felsen, nicht sofort. Und immer wieder. Und dann kommen wir zu einem anderen Jünger, den ersten Jünger, auf den Jesus aktiv zugeht. Auf den Jesus aktiv zugeht. Und das ist der Philippus. Und da heißt es, am folgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa reisen. Da findet er Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Das ist der erste Jünger, den Jesus aktiv sucht. Und wer ist denn Philippus? Wer ist eigentlich der Philippus? Und wir können in den nächsten Versen herausfinden, wer er tatsächlich ist. Philippus ist einer der Gläubigen, der mit dem Kopf glaubt. Denn später zu seinem Freund, zu Nathanael, sagt er: Wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Das heißt, er kennt das Gesetz. Er hat geprüft, er hat Jesus, den Ruf von Jesus gehört, und in seinem Kopf ging gleich los eine Prüfung. Er hat sich mit Jesus dann unterhalten wahrscheinlich. Und Philippus glaubt an Jesus, weil ihn die Schrift überzeugt hat. Jesus ruft die Leute, die mit dem Kopf glauben, die das prüfen, der alles geschaut hat und hat gesagt, okay, die Schrift sagt das, das ist Jesus. Hier, zack, zack, zack. Und im Endeffekt hat er eine Rechnung aufgetan und dann steht, passt. Richtig. Philippus, einer, der prüft, der Fragen stellt, der denkt, Jesus ruft auch solche. Und in Jesaja offenbart sich Gott und sagt, in Jesaja 1, Vers 18, komm doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Gott sagt, es ist okay, prüfe mich, prüfe meine Aussagen, prüfe das Wort. Passt es, stimmt es oder nicht? Und wenn du zu Jesus Fragen hast, ob das tatsächlich ist, darfst du ruhig. Du darfst ruhig das Wort Gottes prüfen, inwieweit das so passt. Und Jesus sagt, ich lasse mich darauf ein. Ich möchte dich auch gebrauchen. Du bist auch wertvoll in meinem Reich. Und Jesus ruft solche Menschen. Und interessant ist, dass der Philippus, als er die Begegnung mit Jesus hat, genau das Gleiche tut, was der Andreas macht. Er denkt an seinen Freund. Er sagt, ey, ich habe da noch einen. Der muss Jesus unbedingt kennenlernen. Und er rennt los, sucht seinen Freund. Und was sagt er zu ihm? Dem Nathanael? Wir haben den gefunden von dem Mose. Er hat gesagt, ich habe es geprüft, du, wir haben den gefunden. Und Nathanael ist ja auch auf der Suche. Innerlich möchte auch den Messias kennenlernen. Er weiß, kennt auch die Schriften und alles. Aber er hat ein kleines Problem. Als er das hört, ist er wahrscheinlich begeistert. Von dem Mose und die Propheten geschrieben haben. Und dann kommt der Name, Jesus. Und dann, Sohn Josefs, passt auch noch. Und das Schlüsselwort ist Nazareth. Aus Nazareth. Da war er gemeldet. Da ist er aufgewachsen. Puh, Jalousien zu. Nathanael sagt, was? Nazareth? Da kommt doch gar nichts Gutes daraus. Nathanael ist ein Skeptiker. Er stellt alles unter Frage. Und sobald er ein kleines Komma fehlt oder falsch gesetzt ist, sagt er, nee, Moment mal. Es muss alles stimmen. Nicht nur die Schriften, sondern auch eine Lebenserfahrung muss da sein. Er ist ein Skeptiker. Er stellt alles unter Frage. Oh. Und Philippus, was ist er für ein Mensch? Der alles recherchiert hat. Der ja alles geprüft hat. Bei dem alles die Rechnung aufgegangen ist. So ein Mensch würde normalerweise anfangen zu beweisen. Sagen, hier pass mal auf. Er würde in eine Diskussion mit Nathanael verfahren, oder? Wenn ich weiß, dass ich recht habe, da geht's los, dann beweisen wir, ne? Wie viele Christen versuchen, Gott zu beweisen? Und zu sagen, so und so und so und so und so. Kostet viel Kraft, oder? Habt ihr schon mal probiert, einem, der nicht glaubt, einfach, der einfach alles in Frage stellt, etwas zu beweisen? Das ist unmöglich. Funktioniert nicht. Der findet immer ein Fragezeichen. Und da begeistert mich der Philippus. Das ist einfach, ich bin begeistert, was er da gerade macht. Er sagt, ist mir egal, was du denkst. Komm und sieh. Überzeuge dich doch mal. Lass dich darauf ein. Und wenn ihr auch so einen Menschen habt, mit dem ihr drum diskutiert und der immer ständig da ein Fragezeichen. Wenn man sagt, du, überzeug dich doch mal. Lass dich doch mal drauf ein. Die meisten drehen sich um und gehen weg. Sie wollen das nicht. Sie wollen das nicht. Weil das zieht ihnen alle Argumente raus. Und sagt, du hast die Möglichkeit zu schauen, geh. Lass dich mal drauf ein. Und prüf das selbst. Nee, ach, der hat es mir schon gesagt. Das ist Quatsch. Philippus lässt sich auf diese Diskussion nicht ein. Er macht den Nathanael einfach nur sprachlos. Und er sagt, komm und sieh selbst. Philippus ist ein sachlich, ruhiger und überzeugter Bote. Der nichts argumentieren braucht. Und Nathanael, der große Skeptiker, aber er ist ehrlich. Er ist ehrlich. Er sagt das, was er denkt. Und das ist auch interessant, seinen Charakter mal genauer anzuschauen. Er prüft alles und er möchte aber alles, jeden Zweifel nehmen. Und auch Jesus liebt solche Menschen. Er liebt Menschen, die kritisch sind, aber ehrlich. Und Nathanael verschönert hier nichts. Er sagt, ne, wir wissen doch, aus Nazareth kommt nichts Gutes. Er sagt es offen raus. Aber Jesus möchte auch ihm begegnen. Jesus möchte auch ihn rufen. Und die Begegnung, die Nathanael mit Jesus hat, die ist auch sehr interessant. Nathanael folgt dem Philippus und Jesus sieht ihn auf sich zukommen. Und das sind auch interessante Worte. Siehe, wahrhaftig ein Israelit. Ich glaube nicht, dass Jesus das irgendwie ironisch gemeint hatte oder im negativen Sinn, um ihn irgendwie bloßzustellen, sondern Jesus meinte das ehrlich. Ein wahrhaftiger Israelit. Was heißt denn das? Das heißt, dass Nathanael auch das Gesetz, das, was Mose hinterlassen hatte, sehr ernst genommen hatte. Deswegen war er überall kritisch. Und sein Bestreben war, das Gesetz zu leben. Nicht einfach nur Gesetze zu zitieren, sondern zu leben. Und er strebte danach. Er war nicht heuchlerisch. Er war nicht listig. Er war wahrhaftig. So wie er war, was er gedacht hat, hat er ausgesprochen. Kennen wir doch viele Menschen, ne? Oft ist es mit denen nicht so einfach, ne? Weil man sagt einfach raus, wie es ist, ne? Das ist halt peinlich, wenn du halt einen Fehler machst oder sonst irgendwas und der sagt, ha. Aber er hat es auch für sich angewandt. Er hat es nicht gemacht, um Menschen bloßzustellen, sondern er hat es so gedacht, so auch gelebt. Jesus liebt auch die Ehrlichkeit. Und Jesus spricht zu ihm. Und Nathanael ist erschrocken. Er sagt, warte mal, woher weißt du, dass mir das, was für das Volk Israel wichtig ist, auch wichtig ist? Woher kennst du mich? Und Jesus sagt zu ihm, ehe Philippus dich rief, sah ich dich unterm Feigenbaum. Nun ja, es gibt viel Raum jetzt hier etwas hinein zu interpretieren. Also ich habe schon einige Predigten gehört, wo man sehr viel hinein interpretiert hat. Dass Jesus, dass er dort gesündigt hat und Jesus weist ihn darauf hin. Es geht nicht darum, was Philippus dort gemacht hat. Denn wenn es wichtig wäre, würde es drin stehen. Es ist vielmehr, dass Jesus weiß, was er da getan hat. Und das beeindruckt Nathanael. Er hat wahrscheinlich verstanden, dass er vielleicht mit Gott recht, dass er Gott die Fragen stellt, dass er Gott, von Gott etwas wissen will, dass er vielleicht gerungen hat mit Gott. Und Jesus sagt, ich kenne dich, ich weiß, was in dir ist, ich weiß, was dir zu schaffen macht. Und das möchte Jesus dir auch heute sagen. Wenn du auch kritisch bist, wenn du Fragen hast. Jesus sagt, ich kenne dich, ich weiß, was in dir los ist. Ich weiß, womit du dich beschäftigst. Ich weiß, was dir Schwierigkeiten macht. Und ich weiß, welches Problem du mit mir hast. Das ist für mich kein Problem. Ich möchte, dass du mich kennenlernst. Dieser Jesus kennt mich, kennt meine Fragen, kennt meine Schwierigkeiten, weiß ganz genau, wo mein Problem ist mit Jesus, wo mir noch Dinge fehlen, um einfach mal mich in Gottes Hand einfach hinzugeben und zu sagen, hier, Jesus, wohin du mich führst, ich vertraue dir einfach. Geht es uns nicht allen so, dass wir das Ruder nicht ganz abgeben möchten? Wir möchten ja noch uns irgendwie hinlenken und sagen, ey Jesus, da möchte ich lieber hin. Da, ich denke, das wäre besser. Und Jesus sagt, nein, da, das ist dein Ziel. Es ist nicht so ganz angenehm, ne? Was wäre, wenn Jesus sagen würde, heute verkauf alles, was du hast. Gib's den Armen und geh. Geh zu den Obdachlosen, setz dich dorthin und lebe jetzt unter ihnen. Nee, Jesus, wir dürfen auch Häuser haben, wir dürfen ja arbeiten, wir dürfen uns gut ernähren, wir dürfen ja das alles genießen. Merken wir? Ich weiß nicht, wohin Jesus wen ruft. Jesus hat für jeden seinen Ruf. Aber wenn es hart auf hart kommt, sagt Jesus, sei bereit. Sei bereit. Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst. Verleugne deine eigenen Bedürfnisse. Verleugne eigene Wünsche. Und folge mir nach. Lass dich von mir bestimmen, was für dich gut ist. Jesus weiß ganz genau, wo der Haken hängt. Und für ihn ist es kein Problem, dass du ihn hast. Er sagt, ich möchte dich trotzdem, auch wenn du damit noch ein Problem hast. Aber ich will dich erreichen. Ich will dich trotzdem gebrauchen. Und als Nathanael das hört, so sind seine Worte etwas ganz Wichtiges. Ganz am Anfang, er war mit ihm noch nicht unterwegs, er hat seine Wunder noch nicht gesehen. Er hat noch nicht gesehen, was Jesus alles kann. Spricht er, du bist der Sohn Gottes. Du bist König Israels. du bist König Israels. Jesus spricht, wahrhaftig Israelit. Er sagt, du bist König Israels. Er sagt, du bist mein König. Nathanael bekennt Jesus als den wahren König. Er sagt, du bist der König. Und was heißt das? Wenn ich unter einem König stehe, bedeutet das, ich habe gar keine Rechte. Der König bestimmt über mich. Der König ist derjenige, der sagt, was ich esse, was ich nicht esse. Der König sagt, wann ich schlafe oder wann ich nicht schlafe. Der König sagt, was ich anziehe oder was ich nicht anziehe. Merken wir was? Nathanael erkennt allein nur aus dem, dass Jesus gesagt hat, ich habe dich unterm Feigenbaum gesehen. Er sagt, du bist mein König. Du bist der Sohn Gottes. Dieses große Bekenntnis, ohne Wunder gesehen zu haben. Und Jesus spricht zu ihm, du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unterm Feigenbaum gesehen habe. Und er sagt, du wirst noch Größeres sehen. Und was ist das Größere, was Nathanael sehen durfte? Das ist interessant. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, ich sage euch, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Das ist das Größte, was ein Mensch sehen kann. Den Himmel offen sehen. Was ist das Problem? Der Himmel ist für den Menschen geschlossen. Der Himmel, das ist die Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes ist für den Menschen versperrt. Durch den Sündenfall hat der Mensch keinen Zugang mehr. Er kann nicht mal da reinblicken. Und das ist das Größte, was der Mensch jemals erleben kann, dass der Himmel offen ist. Du hast geglaubt, weil ich es dir gesagt habe, du wirst Größeres sehen. Du wirst sehen den Himmel offen und Engel hoch und runter steigen. Aber was? Den Sohn des Menschen. Jesus öffnet uns den Himmel. Jesus öffnet den Himmel für die Menschen. Und jeder, der daran glaubt, der darf das sehen und erleben, dass der Mensch wieder in Verbindung mit Gott kommen kann. Im Alten Testament gibt es auch noch ein Bild, wo genau das beschrieben ist. Wisst ihr, wer das war, der das auch gesehen hat? Jakob. Jakob, als er auf dem Stein geschlafen hat, als er auf der Flucht war vor seinem Bruder, hat Gott ihm etwas versprochen und hat ihm etwas gezeigt. Eine Himmelsleiter. Jesus ist diese Himmelsleiter. Und Jesus verbindet die Erde mit dem Himmel. Es ist dem Menschen nun möglich, in Verbindung mit Gott zu kommen. So, dass die Menschen in der Gegenwart Gottes sein können. Jetzt schon. Nicht irgendwann mal, jetzt dürfen wir in die Gegenwart kommen und Jesus macht es uns möglich. Und Jesus sagt, ihr werdet es sehen. Ihr werdet es sehen, die, die dran glauben. Jesus kennt dein verborgenes Leben. Jesus kennt deine Gedanken, deine Zweifel, dein Beten. Dein Ringen mit ihm. Und der Glaube beginnt dann, wenn ich erkenne, dass er mich liebt, dass er mich kennt. Egal wie ich bin, dass er mich trotzdem liebt. Warum ist das so wichtig? Warum liebt Gott uns? Das ist eine sehr gute Frage. Eine Frage, die ich mir seit einer Zeit stelle, warum hat Gott uns Menschen überhaupt geschaffen? Als Kind habe ich immer gelernt, Gott möchte Gemeinschaft mit haben, mit uns Menschen haben. Deswegen hat er uns Menschen geschaffen. Hat es Gott an Gemeinschaft gefehlt? Als es noch keine Welt gab, keine Schöpfung? Nein. Gott hat nichts gefehlt. Gott ist ein vollkommener Gott. Ja, warum hat er mich denn geschaffen? Zum Lob seiner Herrlichkeit, habe ich auch gelernt. Natürlich. Brauchte Gott den Lob? Braucht Gott mein Lob? Braucht Gott Lob der Menschen? Anerkennung? Nein. In seiner Dreieinigkeit Gottes ist Gott vollkommen. Warum hat er uns Menschen geschaffen? Und der einzige Grund, der mir einfällt, vielleicht komme ich noch zu irgendetwas, aber momentan ist es der Gedanke der Liebe. Gott möchte etwas weitergeben, Gott wollte etwas weitergeben, was er hatte. Und das ist die Liebe. Und wie kann man etwas weitergeben? An wen konnte Gott das weitergeben? Es musste etwas geben. Und dann hat er gesagt, ich möchte den Menschen schaffen. Ich möchte den Menschen schaffen, damit er erfährt, was Liebe ist. Und als Gott den Gedanken ausgesprochen hat, hat er gesagt, okay, um den Menschen zu schaffen, brauche ich ein Universum. Brauche ich eine Erde, eine Atmosphäre, Physik, Gesetze, alles Mögliche hat er zur Verfügung gestellt. Und dann zum Schluss setzt er den Menschen da rein, in seine Schöpfung. Und dann sagt er, so, jetzt möchte ich dir meine Liebe zeigen. Und als Gott das geschaffen hatte, hat er gesagt, 1. Buch Mose, Kapitel 1, der letzte Vers, und Gott sah alles, was er geschaffen hatte, und es war sehr gut. Es war sehr gut. Und dann habe ich mir noch eine Frage gestellt. Als Gott auf diesen Menschen sah, es war Adam, wahrscheinlich Eva, im Paradies, alles wunderbar. Was hat er gesehen? Nur den Menschen, nur die Schöpfung? Ich glaube, er sah sich auf Golgatha. Er sah den Weg, den er gehen wird mit den Menschen. Er sah, dass der Mensch sich von Gott wegdreht. Er sah, dass der Mensch Gott abstoßen wird. Den, der seine Liebe weitergibt. Und er sah seinen Weg nach Golgatha. Er sah die Trennung von sich selbst. Er sah sich bezahlend für die Schuld der Menschen. Er sah, wie er den Platz einnimmt, der für den Menschen, für den Sünder bestimmt ist. Und er spricht, es ist sehr gut. Ich glaube, das sah Gott. Und deswegen sprach er, es ist sehr gut, was ich mir vorgenommen habe. Ich möchte diesen Menschen die Liebe weitergeben. Das ist sehr gut. Und nun, als Jesus auf diese Erde kommt, dieser Gott, der Schöpfer, der ruft die Menschen zu sich. Er sagt, hier bin ich. Komm zu mir. Folge mir nach. Folge mir nach, damit alle Menschen das erfahren, was du gerade erlebst. Damit du das weitergeben kannst. Und Gott hat seine Jünger dazu berufen. Nicht einfach nur, damit sie gut in einer Gemeinschaft leben. Haben sie ja am Anfang gemacht. Saßen alle zusammen und haben gebetet und haben sich daran erinnert. Und Gott sagt, nein, raus mit euch. Raus mit euch. Geht in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Verkündigt diese Liebe, die ich euch gegeben habe, die ihr erfahren habt. Und er sagt, jeder soll es erfahren, wer ich bin. Und Jesus ruft heute uns Menschen, dich persönlich. Einerseits, damit du die Liebe erfährst und zweitens, damit du diese Liebe weiterträgst. Ja. Er sagt, komm und sieh. Komm und sieh. Er sagt, komm, folge mir nach. Und er sagt, ich will dich gebrauchen in meinem Reich. Und gebrauchen in seinem Reich heißt nicht, in einer Bank zu sitzen, sondern anderen ein Zeugnis sein. Du kannst ein Zeugnis sein, indem du mit dem Kopf durch die Wand gehst, wie Petrus. Einfach drauf los. Du kannst ein Zeuge sein, indem du großen Reden hältst, wie Paulus. Aber du kannst auch ein stiller Zeuge sein, indem du mit deinem Leben auf Jesus hinweist, wie Andreas, und sagst, hier, ich kenne einen, der in deinem Problem helfen kann. Jesus. Jesus möchte auch diejenigen gebrauchen, die skeptisch sind, weil sie alles prüfen und er zeigt sich ihnen. Und Jesus möchte dich heute gebrauchen. Er ruft dich heute. Wenn du diese Erfahrung noch nicht gemacht hast, dass Jesus in deinem Leben eine Veränderung bewirkt hat, wenn du denkst, ey, ich bin voller Fehler, ich bin zu nichts Nutze, Jesus möchte dich genauso rufen. Und er möchte aus dir einen Felsen machen, auf dem der Glaube gründet. Jesus ruft dich heute. Und Jesus sagt, wenn du das glaubst, wirst du selber sehen, den offenen Himmel, dass der Mensch wieder in Verbindung mit Gott kommen kann. Weil Jesus derjenige ist, der diese Leiter ist. Weil Jesus möchte in dich hinein und dich umhüllen, damit du in die Gegenwart Gottes kommst, durch seinen Geist. Jesus, in Jesus ist der Himmel offen für uns heute, auch für dich. Egal wer du bist, egal wofür du dich hältst, Jesus öffnet einem jeden den Himmel. Glaube daran. Das ist das Einzige, was du machen kannst. Glaube dem. Lass dich auf Jesus ein. Und wenn du noch Fragen hast oder skeptisch bist, Jesus sagt, komm und sieh. Erfahre, wo ich bin, wo ich zu finden bin. Und ich freue mich, dass wir gemeinsam das erleben dürfen. Und lasst uns auch gemeinsam die Menschen darauf hinweisen, dass Jesus für jeden den Himmel öffnet. Amen. Ja, danke dir, lieber Vater, dass du uns in Jesus Christus den Himmel öffnest. Dass wir sehen dürfen und erkennen dürfen, dass du wieder die Möglichkeit geschaffen hast, um in Gemeinschaft mit den Menschen zu treten. Danke dir, Herr Jesus Christus, dass du heute auch Menschen rufst und Menschen rufst zur Buße, zu Erkenntnis in deiner Wahrheit. Und ich danke dir, dass du auch die Menschen rufst, um sie in deine Nachfolge zu rufen, aber auch um sie in deinem Reich zu gebrauchen. Danke dir, dass wir erkennen dürfen, dass du jeden einzelnen Menschen rufst und für jeden einzelnen dieser Ruf gilt, egal ob wir stille Zeugen sind, ob wir stürmische Charaktere sind oder auch Skeptiker sind oder Menschen, die einfach nur alles berechnet haben möchten. Du möchtest einem jeden erreichen. Du möchtest jedem dieses Heil geben, das du auf diese Erde brachtest. Die Vergebung der Sünden, die Möglichkeit, in deine Gegenwart zu kommen. Danke dir dafür. Ich danke dir, dass du heute durch dein Wort auch weiterhin zu uns sprichst und möchtest, dass wir diese Erkenntnis auch weitergeben. Dass wir dein Wort weiterleiten an die Menschen, die deine Erlösung brauchen. Danke dir, dass wir uns auch gebrauchen lassen können von dir. Und du möchtest uns verändern, so wie du Petrus verändert hast, so möchtest du auch mit uns arbeiten, Herr. Du kennst uns durch und durch und du weißt ganz genau, wo unsere Fehler sind, wo unsere Schwachpunkte sind oder wo wir mit dir noch ringen. Und du sagst, es ist in Ordnung, ich werde dich verändern. Ich möchte dich anders machen. Ich möchte dich brauchbar machen in meinem Reich. Und lass uns einfach mal in deine Hände uns hingeben und von dir gebrauchen lassen, Herr. Danke dir auch für die Gemeinde hier in Riedlingen, dass du sie gebrauchst, dass du hier diese Geschwister gebrauchst, um ein Licht in dieser Welt zu sein. Ich bitte dich, dass du sie auch weiterhin stärkst, in deinem Wort, in deiner Kraft, Herr. Ich bitte dich, Herr, segne und gib, Herr, dass auch die Schwierigkeiten, die auch die Gemeinde hier erlebt, dass diese Schwierigkeiten ja, sich lösen. Aber ganz besonders, dass durch diese Schwierigkeit die Treue zu dir aufrechterhalten bleibt. Segne und gib Gnade, Herr. Danke dir, dass wir gemeinsam ja, in deinem Wort dienen dürfen und gemeinsam unterwegs sein dürfen, um Menschen für dich zu gewinnen. Amen.
Ja, lass uns gemeinsam aufstehen und das Gebet beten, das der Herr uns gelehrt hat zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht nun hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.